In dieser Folge sprechen wir, meine Gästin, Kita-Leiterin und Sexualpädagogin Nicole und ich darüber, welches sexuelle Verhalten bei Kleinkindern beobachtet werden kann, wie die Entwicklung im Kita-Alltag altersgerecht begleitet und gefördert wird, wie das Personal professionell geschult werden kann und warum auch die Kita ein wichtiger Lebens- und Lernort dafür ist. Spitzt eure Ohren und bleibt dran!
Wartest du noch auf den richtigen Moment oder klärst du schon auf? Tauch ein in die bunte Welt der Sexualaufklärung und erhalte frische Best-Practice-Tipps und Tricks von Nadja, Sexualpädagogin und Host von Sexuelle Bildung, an die Hand. In meinem Podcast zeige ich dir, wie du dich fit machen kannst, um mit Kids und Teenies über dieses spicy Thema entspannt zu plaudern. Hier erfährst du, wie du Kids und Jugendliche frühzeitig und altersgerecht aufklären kannst, bevor es mit Pickel, Periode und Pornos losgeht. Ich zeig dir, wie du diese Aufgabe selbst in die Hand nimmst, ohne dass Dr. Google und TikTok dir zuvorkommen. Meine Vision ist es, dass Kinder und Jugendliche die Art von Aufklärung erhalten, die wir uns insgeheim immer gewünscht haben. Sei zusammen mit mir und der Sexquisite Community auf diesem Aufklärungsjourney unterwegs.
Hallo liebe Mamas, Papas, Onkels, Tanten, Götti, Gottis, liebe altersgerechte Aufklärungsfreunde. Willkommen zu einer neuen Folge von Altersgerecht Aufklären. Mein Name ist Nadja, ich bin Sexualpädagogin und wie ihr wisst, möchte ich euch fit machen. In meinem Podcast und mit meinen Angeboten unterstütze ich Eltern von Kindern und Teenagern dabei, wie sie frühzeitig und altersgerecht aufklären können. Ich zeige in meinen Aufklärungstrainings oder in der SOS-Aufklärungssprechstunde, wie ihr wertschätzend, locker und entspannt das Spicy-Thema im Familienalltag einbauen und bereden könnt, damit auch ihr während der Pubertät eine vertrauensvolle Beziehung zu euren Kindern pflegen und sie dabei bei dieser wichtigen Entwicklungsaufgabe begleiten könnt. Wenn du findest, Informationen und Quellen zur Sexualaufklärung zu suchen, das kostet so viel Zeit und Mühe, Und du hast eh sowieso schon genug zu bedenken oder Fragen, dann habe ich was für dich. Mein digitales Aufklärungsboard beinhaltet typische Fragen und Themen, Tipps zur altersgerechten Aufklärung, geeignete Bücher, Magazine, Spiele und Quellen, die ich als Sexualpädagogin absolut empfehlen kann und wie du in Alltagsmomenten erkennst und ergreifst, um aufzuklären, ohne zu stottern oder dich komisch zu verhalten. Und das alles kostenlos, wenn du mein SOS Get Fit Aufklärungsgespräch bereits in Anspruch genommen hast oder beziehungsweise jetzt nach meiner Babypause im Herbst 2025 wieder buchst oder auch bald erhältlich in meinem Shop. Du wirst auf keinen Fall dieses Angebot verpassen, dann abonniere meinen Aufklärungsletter, damit du gleich eine der ersten bist. Oder folge mir auf Social Media, ich werde es auch dort ankündigen. Nun genug gewartet, ich habe heute eine Gästin bei mir. Sie ist ein Organisationstalent, betreut viele kleinere und größere Kids, welche täglich bei ihr spielen, essen, schlafen und lernen. Sie leitet die Angestellten an, managt die anfallende Büroarbeit und bewahrt auch einen kühlen Kopf, wenn es mal lauter, wilder oder chaotischer zu und her geht. Und sie ist mit viel Herzblut Kita-Leitung im Kanton Aargau in der Schweiz. Als ausgebildete Sexualpädagogin achtet sie darauf, dass auch im Kita-Alltag das Personal sensibilisiert ist, wie sich sexuelles Verhalten bei kleinen Kindern zeigt und wie damit professionell umgegangen wird. Hallo, liebe Nicole. Hallo, wie geht es dir? Nadja. Willkommen im Podcast. Ja, ich freue mich auch sehr, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir gemeinsam ein bisschen plaudern können. Erzähl uns doch mal, wie startet so eine Kita-Leitung? Wie startest du so einen ganz gewöhnlichen Kita-Alltag? Erzähl mal ein paar Anekdoten aus dem Leben als Kita-Leitung.
Hallo Nadja, vielen Dank, mir geht es gut. Ich danke dir herzlich für die Einladung zu deinem Podcast. Ich starte meinen Alltag im Büro oder mit der Begrüßung der Kinder und starte dann im Büro. Für die Kinder fängt der Alltag bei uns etwas anders an. Sie kommen doch mit einer Umstellung. Sie kommen und verabschieden sich von ihren Eltern und starten in einen Alltag, der anders ist als zu Hause und trotzdem versuchen wir, unseren Alltag immer sehr ähnlich zu gestalten.
Und habt ihr da so bestimmte Rituale in der Kita, die ihr bei euch jetzt so handhabt, damit eben dieser Ort auch für die Kinder eben so sich wie ein sicheres Zuhause anfühlt, ein zweites Zuhause anfühlt?
Wir haben viele Rituale in der Kita, damit der Ablauf für die Kinder einfacher wird. Zu Hause zu sein ist anders als bei uns zu sein. Und trotzdem sollen sich die Kinder auch bei uns geborgen und wohlfühlen. Und Rituale und Abläufe, die helfen den Kindern, sich zu orientieren. Die Kinder starten ihren Morgen immer gleich, indem sie entweder den Eltern am Fenster noch winken oder sich in der Garderobe verabschieden oder gleich zum Spiel wechseln, je nach Bedürfnis der Kinder.
Vielleicht magst du noch was zu deiner Person sagen. Wie bist du zu diesem Beruf gekommen? Du hast ja eigentlich zwei Berufe und hast in dem Sinne ja auch, das können wir auch sagen, wir haben zusammen die Ausbildung gemacht zu SexualpädagogInnen und das war total spannend, auch in unserer kleinen Gruppe da, als wir da in Zürich gemeinsam unterwegs waren und da mag ich mich noch sehr gut erinnern, hast du dann eben gesagt, du warst damals noch angestellt an der Kita und hast dann Jahre später jetzt auch die Kita-Leitung übernommen. Wie ist es da, wie hat sich das ergeben und was war auch deine Motivation dazu, diese Aufgabe zu übernehmen?
Ich habe nach der Schule die Ausbildung zur FAB gemacht, also Fachpersonenbetreuung in der Fachrichtung Kinder. Habe dann auf einer altersgemischten Gruppe gearbeitet, diese geleitet und bin dann in den Hort, also mit den größeren Kindern von Kindergarten bis Ende Primarschule. Und habe da wie gemerkt, dass doch die Sexualität und die Entwicklung der Sexualität, wie auch die Gefühle der Kinder und alles, was da so dazugehört, in meiner Ausbildung einfach keinen Platz hatte. Und ja, so haben wir uns dann kennengelernt. Ich habe dann die Ausbildung zur Sexualpädagogin gemacht. Vor jetzt dann fast 3 Jahren habe ich die Kita und die Hortleitung übernommen in der Institution, in der ich jetzt dann seit 14 Jahren arbeite. Und meine Motivation ist immer und war auch immer, den Kindern einen Platz zu schaffen, an dem sie gerne sind, an dem sie sich optimal entwickeln und auch entfalten können. Und das schaffe oder kann ich nur erreichen mit meinen Mitarbeitern gemeinsam als Team und in einer Einigkeit gemeinsam das Gleiche zu erreichen.
So wertvoll dieser Beruf. Ich darf ihn jetzt auch von einer sehr nahen Perspektive kennenlernen durch mein Baby, das jetzt auch gerade jetzt in diesem Moment auch in der Kita ist. Und ich weiß, ich kann diesen Leuten da vertrauen und sie haben wirklich einen sicheren Ort für mein Kind da und haben wirklich so viele spannende, lernreiche, förderliche Aktivitäten, die sie auch machen. Bin so dankbar auch für diese Angebote, die es da gibt. Und ich finde eben, es ist einfach viel zu wenig Wertschätzung da, was ihr alles tagtäglich leistet für unsere Kinder. Das muss man auch unbedingt mal immer wieder mal sagen. Das, finde ich, kommt leider immer zu kurz.
Ja, da gebe ich dir recht. Das Basispersonal, also meine Mitarbeiter, erfahren wenig Wertschätzung. Es ist ein Job, der immer wieder auch mal belächelt wird. Das habe ich tatsächlich mehrmals erlebt. À la, ja, ein bisschen auf Kinder schauen, kannst du den Kaffee nebenbei trinken. Und das ist es nicht. Unser Job ist doch eher auch eine Berufung als eine Aufgabe. Es erfordert ganz viel von einem. Also ich muss meine Bedürfnisse den ganzen Arbeitstag hinten anstellen. Manchmal kann ich nicht dann zur Toilette, wenn ich müsste, weil gerade die Bedürfnisse der Kinder bedeutend wichtiger sind als meine oder an erster Stelle stehen in meinem Arbeitsalltag. Ja, ich finde auch die Wertschätzung für das Personal, das da an der Basis so viel leistet, die fehlt immer wieder. Auch die Ausbildung, die wir absolvieren oder die wir durchlaufen dürfen, ist nicht ohne. Gerade die Selbstreflexion und das Wahrnehmen der Bedürfnisse in einer Zeit, in der du selber noch Teenager bist, auch in der Ausbildung, die finde ich, ist nicht zu unterschätzen.
Du bildest auch die Auszubildenden aus bei euch und hast da auch diese Bildungsverantwortung. Ja, wenn ich mir jetzt so einen Kita-Alltag vorstelle, eben da wuselt es und da krabbeln die Babys und auf der Decke und ein paar bauen da mit Klötzen und ein Kind muss jetzt mal Kacker gehen und ein paar Kinder spielen Verstecken. Es herrscht doch so eine Gleichzeitigkeit von vielen Aktivitäten. und Bedürfnissen, auf die ihr eingehen müsst oder werdet. Und es ist einfach sehr lebendig und man muss so eine Allgegenwärtigkeit aushalten, ne? Also es passiert ja sehr, sehr viel, wie du auch gesagt hast. Und es geht sehr viel ab. Und jetzt kommt vielleicht eben noch dazu, dass Kinder zum Beispiel, da steht ein Kind jetzt und hat keine Unterhose an, oder vielleicht sucht es die Unterhose oder sowas. Wie geht ihr mit solchen Situationen ad hoc um, eben gerade auch je nach Alter, wenn zum Beispiel auch Kinder eben jetzt irgendwie da nackt rumstehen, rumgehen oder spielen wollen und andere beobachten das und wollen vielleicht auch, weil sie es lustig finden, die Hose ausziehen. Das sind ja wirklich schon ganz klare Momente, wo sich sexuelles Verhalten zeigt. Aber wie geht ihr dann mit dem, also wie geht das Personal damit um? Ja, wie handhabt ihr das?
Ja, die Kinder zeigen ihr sexuelles Verhalten sehr deutlich oder auch ihre Interessen aneinander oder füreinander. Und wir haben ein sexualpädagogisches Konzept, das uns doch eine Richtlinie bietet oder einen Halt bietet, um solche Situationen gleich zu lösen. Also für die Kinder gleich, nicht für das Personal gleich. Wir achten uns als allererstes immer tatsächlich auf die Altersspanne. Also ob ein vierjähriges Kind sich mit einem vierjährigen Kind auszieht und sich betrachten will, ist etwas anderes, als ob ein vierjähriges Kind ein Baby auszieht. Das kann sich noch nicht artikulieren, die Interessen sind nicht gleich. Das ist ganz klar eine Regel bei uns. Und trotzdem finde ich es auch wichtig, dass das Personal eine gewisse Individualität in dieser Handhabung haben kann, nach ihren eigenen Vorstellungen und mit ihrem eigenen Rucksack. Oder wir haben im Konzept verankert, dass wir Vulva sagen und Penis. Das liegt nicht jedem. Nicht jeder kann das Wort Penis zum Beispiel einfach aussprechen. Es ist ihm nicht wohl. Und dann ist es mir viel lieber, wenn meine Mitarbeiter im Mundart zum Beispiel das Wort Schnabbi benutzen und sich dabei aber wohlfühlen und das auch artikulieren und ausstrahlen. Weder wenn sie dastehen und sagen, ja, ich, dein, ja, Penis und eine Unsicherheit oder ein Schamgefühl bei den Kindern wecken durch ihre Sprachen. Ansonsten finde ich es in einer Kita, wo ja ein halb privater Raum ist, auch ganz fest darauf zu achten. Die Kinder vergessen sich oft in ihrem Spiel und vergessen oft, dass noch andere da sind oder dass wir zum Beispiel Fenster haben, wo fremde Leute hineinsehen können, dass wir die Kinder vor all diesem schützen. Wir sind nicht zu Hause, sie haben nicht ein eigenes Zimmer, sie können sich da nicht zu zweit ausziehen. Es sind immer noch andere Leute da und vielleicht will ich mich vor diesen Leuten gar nicht ausziehen und vergesse im Spiel aber, dass sie da sind. Da finde ich, ist eine ganz große Aufgabe unseres Alltages, die Kinder auch vor ihren eigenen Ideen oder ihrem eigenen Mut manchmal zu beschützen.
Ihr habt ja eben als Kita, ihr seid nicht nur die Babysitter in dem Sinne, ihr habt ja wirklich auch einen Auftrag, ihr habt eine Fürsorgepflicht, ihr habt eine große Aufgabenpalette an Betreuungs- und Versorgungsaufgaben und Förderungsaufgaben. Das heißt, kannst du mal da ein paar aufzählen von diesem großen Anforderungskatalog, was da eigentlich alles dazugehört?
Ja, wir versuchen jeden Tag das Angebot ganz individuell auf die Kindergruppe zu gestalten. Manchmal gibt es Tage, da sind viele größere Kinder da, dann gibt es Tage, die sind sehr durchmischt, dann gibt es Tage, da sind eher die Kleinen da, die Babys. Und wir versuchen in der Woche jeden Bereich einmal zu fördern oder zu aktivieren auch oder die Kinder neu erfahren zu lassen. Wir gehen nach draußen, wo wir fest versuchen, jeden Tag einen anderen Spaziergang zu machen, auf anderem Untergrund zu laufen, etwas anderes uns anzusehen, um all die Sinne und die Bewegung, also die Grobmotorik zu fördern. In unseren Räumlichkeiten arbeiten wir fest mit verschiedenen Materialien und verschiedenen Bereichen. Also wenn wir malen zum Beispiel, kann das auch mal mit Fingerfarbe sein, damit sich das anders anfühlt als mit einem Pinsel oder mit Neocolor. Das bedeutet allerdings, dass der Anforderungskatalog an das Personal sehr groß ist. Es braucht eine Kreativität, es braucht eine Offenheit auch der Ideen der Kinder gegenüber oder auch eine Fähigkeit, die nonverbalen Signale wie auch die verbalen Signale der Kinder zu deuten und diese dann in unserem Alltag zu integrieren.
Wenn ein Kind dann so diese Selbstwirksamkeit erfährt, dass es an den Baum pieseln kann. Inwiefern gehören eben auch Förderung von Körpergefühl, Selbstwert, Identitätsentwicklung da dazu? Und wie setzt ihr das um? In eben welchen Situationen könnt ihr dem Raum geben? Wann vielleicht eher nicht? Wie handhabt ihr das da in der Kita oder im Hort?
Identitätsentwicklung, Körperentwicklung, Selbstwertgefühl hat für uns einen ganz hohen Stellenrang. Ich denke, dass wir ein guter Ort sind, um das zu lernen, weil ja bei uns neben dem Individualbedürfnis das Kollektivbedürfnis auch einen hohen Stellenwert hat. Trotzdem lernen die Kinder bei uns verschiedene Rollen, Vorbilder, wie auch Beziehungsmuster kennen. Wir haben Familien, da leben die Kinder beim Papa, wir haben Familien, da leben die Kinder bei der Mama, wir haben Familien, da leben sie bei der Mama und der Mama, wir haben Familien, da leben sie bei der Mama und dem Papa. Und all das lernt die Kinder, dass es normal in Anführungs- und Schlusszeichen gar nicht gibt, sondern dass das verschiedene Formen von Beziehungen, von Liebe, von Selbstwert ja auch ist oder von Identität. Da können sie von viel mehr Vorbilder profitieren, wenn sie in einer Kita sind, denke ich. Für mich gibt es viele Situationen, in denen wir Körpergefühl zum Beispiel fördern können. Schon alleine ein Sinnkreis, den wir regelmäßig machen, kann ganz viel mit Körpergefühl zu tun haben. Wenn wir den Kindern den Raum dafür lassen, sich zu bewegen, sich zu berühren, auch mal am Oberschenkel zu berühren oder sich mal langsam zu berühren oder schnell zu berühren, das lässt sich gerade im Kindesalter mit Liedern oder Büchern oder Kinder-Yoga sehr, sehr gut abdecken. Erfahren sie schönerweise immer wieder von alleine oder in der Gruppe, wenn ein Kind sagt, hey, kannst du mir mal helfen, weil du kannst das einfach besser. Das finde ich die schönsten Erlebnisse, die die Kinder bei uns in der Gruppe machen können. Die Identitätsentwicklung finde ich, da machen wir viel zum Thema auch Gefühle oder ich nehme mich selber in dieser Gruppe wahr, weil ja das Kollektivbedürfnis bei uns auch immer einen Stellenwert hat. Wir können nicht den ganzen Tag jedes Individualbedürfnis am höchsten wichten. Wir sind auch noch ein Kollektiv und das muss für uns alle funktionieren oder für alle Kinder stimmen. Da gibt es immer wieder Situationen, da können wir nicht auf jedes Individuum Rücksicht nehmen. Wir planen, wenn wir nach draußen gehen zum Beispiel, und das ist dann einfach so. Die Kinder haben aber großes Mitspracherecht darin, uns zu sagen, was sie denn heute lieber machen wollen. Im draußen sein wollen sie lieber zu den Hasen und schauen, wie die hoppeln, oder möchten sie doch lieber durch den Park und noch die Kastanien sammeln, die jetzt langsam runterfallen, oder ist heute eher ein Tag, an dem sie lieber mit der Kreide etwas gestalten wollen. Also da haben sie ganz viel Raum, sich doch mitzuteilen.
Du hast ja auch vorhin gesagt, es gibt schon Raum für Freispiel. Und trotzdem sind die Kinder natürlich auch, sie haben ja jetzt nicht in dem Sinne einen Rückzugsort, wo sie komplett ohne Aufsicht sind in dem Sinne. Es sind ja schon auch eben Erwachsene im Raum. Das heißt eben, sie sind ja schon auch ein bisschen beobachtet, ne? Und trotzdem gelingt es ja den einen oder anderen auch immer wieder mal, dass sie einen Moment erwischen, wo gerade die Augen irgendwie anderweitig beschäftigt sind. Und dann kommt es vielleicht eben auch dazu, dass sie eben vielleicht auch Familie spielen, eben sich ausziehen oder gemeinsam Körpererkundungsspiele machen. Wie geht ihr ganz konkret mit solchen, was habt ihr da für ein Handling dazu? Wie habt ihr das Personal dazu sensibilisiert, wie sie auf diese Situation reagieren? Ist das einfach so in dem Sinne, ja, das lassen wir ein bisschen laufen, haben sie einfach im Auge, oder würdet ihr das unterbinden, je nachdem natürlich auch, wen das jetzt betrifft, wer da dabei ist bei diesen Körpererkundungsspielen oder so?
Ja, Körpererkundungsspiele lassen wir bis zu einem bestimmten Punkt zu. Wie vorher schon besprochen, ist das Alter für uns ganz, ganz ein großer Indikator oder auch der Entwicklungsstand der Kinder. Ein Vierjähriger darf kein Baby ausziehen und sich da mal ansehen, wie das Baby aussieht. Die Kinder müssen doch eine Art von Zustimmung geben können. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Das Personal dazu ist sensibilisiert. Wir haben ein sexualpädagogisches Konzept. Wir hatten dieses Jahr einen ganzen Samstag, an dem wir uns Zeit genommen haben, darüber auch zu sprechen und zu schauen, hey, ja, was da auf dem Papier so geduldig steht, wie setzen wir denn das um? Was bedeutet das für uns gerade bei uns sind ja vor allem Gefühle ein großes Thema, was auch ein Teil der Sexualentwicklung ist. Also der Trennungsschmerz am Morgen zum Beispiel. Oder auch Konflikte im Alltag. Wie können die Kinder das handeln? Da haben wir uns einen ganzen Samstag dazu Zeit genommen. Und es ist auch im Alltag immer wieder mal ein Thema. Wir lassen es laufen. Ich finde aber auch da wichtig, dass unsere Räume immer, also öffentlich sind, dass immer andere Kinder reinkommen können oder Personal, dass Kinder abgeholt werden. Es ist sehr öffentlich. Du stellst dich ein wenig zur Schau, wenn du dich da ausziehen würdest. Deswegen ist es mir schon wichtig, die Kinder da zu schützen vor Blicken, welche sie gar nicht wollen. Da, ja, würde ich rein von der Ausbildung als Sexualpädagogin her schon viel mehr zulassen. Ich als Kita-Leitung setze da aber die Sicherheit der Kinder gewichte ich höher in diesem Moment und deswegen unterbinden wir eher schnell.
Aber eben, ihr habt auch Regeln, also Verhaltensregeln, Körperregeln in eurer Kita, in dem Sinne, genau, indem ihr das so handhabt und das auch fest irgendwo festgemacht habt mit dem Personal. Du hast das Körpergefühl angesprochen auch, eben Diversität hast du schon angesprochen von unterschiedlichen Familienformen, wo ihr auch immer wieder mal thematisiert oder die Kinder selbst auch da im Spiel das aufnehmen. Wie fördert ihr sonst noch die sexuelle Entwicklung in der Kita? Welche Themenbereiche habt ihr da noch, die ihr da altersentsprechend oder welche Materialien verwendet ihr da in der Kita, die sich anbieten?
Wir haben ganz klassisch Bücher zum Thema Körper und sexuelle Entwicklung. In der Kita wie auch im Hort unten, wir haben Putzle oder Wer, wie, was Bücher, wo du aufklappen kannst, den Körper dir ansehen kannst. Wir arbeiten in einem Haus, da ist noch eine Bibliothek, was ein Riesenvorteil ist. Da können wir uns die Bücher dann auch sehr, sehr spezifisch holen, die wir brauchen, gerade zum Thema Körper. Ansonsten fördern wir in der Kita das Erleben mit allen Sinnen, also das Malen mal auf meinem Körper oder mit den Händen. Wir lassen die Kinder auch mit den Händen essen, bis zu einem bestimmten Alter oder zu einem bestimmten Entwicklungsstand, damit sie das Essen wirklich auch fühlen und das wahrnehmen können, ihren Körper wahrnehmen können. Sie müssen auch nicht aufessen zum Beispiel, weil sie ja ihren Körper spüren und wir dies auch unbedingt beibehalten wollen. Wir sprechen viel über unsere Gefühle oder Gefühle anderer und darüber auch zum Beispiel, wie kann Wut denn abgebaut oder kanalisiert werden, anstatt durch Beißen oder Hauen, was ja in dem Kindesalter eine völlig natürliche Reaktion ist. Du kannst dich noch nicht anders wehren, du weißt nicht mehr, was du machen kannst, also beißt du. Was gibt es da für Handlungen? Was kann ich aber auch machen, wenn ich einfach nur Freude habe? Wie kann ich meine Freude mit ihr teilen? Wir gehen da ganz viel über das Körperempfinden.
Also hast du den Eindruck, eben das ist, wird oft vielleicht in der Förderung oder in der Entwicklung von Kindern wurde das ein bisschen vernachlässigt, so dieses Körpergefühl oder dieser Ausdruck, so die eigene Identität. Da habt ihr jetzt ein bisschen vielleicht einen Schwerpunkt gesetzt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ich finde, in der letzten Zeit den Kindern einiges abgesprochen wurde. Also doch, auch sie nehmen wahr, auch sie fühlen. Auch Sätze wie, weißt du, Nicole, wenn ich groß bin, will ich dich heiraten, die höre ich. Und man spricht den Kindern das schnell ab. Ich bin eh zu alt für dich. Oder ja, ja, frag mich nochmal in 20 Jahren, dann willst du mich gar nicht mehr. Aber was das Kind mir mitteilen möchte in diesem Moment, ist ja einfach, dass es sehr gerne Zeit mit mir verbringt, dass ich wichtig bin in seinem Leben und wir Erwachsenen sprechen den Kindern diese Gefühle oft ab, anstatt dass wir sie aufnehmen und ernst nehmen, sagen wir oft, ja, du bist ein Kind, du weißt das gar nicht, du kannst das gar nicht, da möchte ich doch wirklich einen Schwerpunkt setzen, dass sie ihre eigene Identität haben, dass sie diese fühlen und dass wir diese Gefühle auch ernst nehmen müssen, also den Satz, es gibt keinen Grund zu weinen, der macht mich richtig wütend. Also für das Kind, das dann in seinen Tränen nicht ernst genommen wird. Ja, es kann sein, dass ich den Grund, warum das Kind weint, nicht nachvollziehen kann. Okay, ja, trotzdem hat das Kind einen Grund zu weinen. Ja, da setzen wir einen großen Schwerpunkt.
finde das so spannend, auch wenn ich jetzt so Kinder spüren ja auch, die leben ja die Gefühle mit dem ganzen Körper aus, die Emotionen. Ich finde das so spannend, eben wie der ganze Körper bebt, wenn ein Kind weint oder wenn es wütend ist, wirklich so der ganze Körper zittert vielleicht oder verspannt sich, zieht sich zusammen. Und wir haben uns ja wirklich als Erwachsene nur noch angewöhnt, vielleicht mal in der Visage irgendeine Emotion auszudrücken. Vielleicht kommt noch ein kleines Tränchen oder sowas. Aber wir haben da das komplett eigentlich isoliert. Und ich finde das sehr, sehr wirklich, wirklich wichtig, was ihr da an einfach für wichtige, basale Fertigkeiten auch mit den Kindern, dass sie die Möglichkeit haben, da wirklich sich zu spüren, kennenzulernen, was sie brauchen. Wie handhabt ihr das aber mit der Schulung des Personals? Also das heißt, was musste da auch im Vorfeld, damit ja das so klappt? Du beschreibst das wirklich, dass das so Konsens auch bei euch ist in eurem Ort, in eurer Kita. Aber was bedeutet das auf der Seite von der Schulung des Personals? Welche Themen musstest du mit deinem Personal besprechen oder in den Teamsitzungen? Oder wie wurde das aufgegleist, dass ihr jetzt an dem Ort seid, wo ihr heute eben auch steht?
Ja, ich denke, es braucht immer wieder Austausch auch im Team und gute Vorbilder. Unsere Lernenden lernen von uns. Sie lernen Handlungsweisen in der Schule, aber wie sie diese umsetzen, das schauen sie sich bei uns ab. Und da müssen wir einfach ganz klar wissen, was wir tun und dies auch kommunizieren. Den Lernenden und den Mitarbeitern erklären, warum ich nicht darauf eingehe, dass das Kind mich niemals heiraten wird, ist mir ja schon klar. Warum gehe ich nicht darauf ein? Warum sage ich nicht, du kannst mich nicht heiraten oder ich bin dir ja eh zu alt? Warum beantworte ich diese Frage anders und warum ist es mir wichtig, dass ich das Kind so ernst nehmen kann? Da braucht es einfach immer, immer gute Kommunikation. Ich denke aber, dass das in jedem Thema in einer Kita relevant ist, weil so viele Menschen mit ihren eigenen Emotionen, mit ihren eigenen Erfahrungsschätzen, mit ihren eigenen Rucksäcken an Erlebnissen auch aufeinandertreffen.
Wow, das klingt sehr, sehr spannend, eure Entwicklung, die ihr da jetzt gemeinsam durchlaufen seid. Was würdest du sagen, du hast ein sexualpädagogisches Konzept, habt ihr gemeinsam erarbeitet und auch da festgesetzt, du hast gesagt, von diesem Spannungsverhältnis zwischen, ich würde eigentlich sehr viel noch mehr gerne ermöglichen, weil ich als Sexualpädagogin diese Brille aufhabe, aber eben auch als Kita-Leitung habe ich auch gewisse Gefäße oder gewisse Vorgaben, die ich natürlich, oder eben Schutzmaßnahmen, die ich ergreifen muss, das da zu kombinieren. Was würdest du anderen Kita raten, was muss beachtet werden, wenn man solche sexualpädagogischen Konzepte entwirft oder gemeinsam erarbeitet? Was würdest du da ihnen raten?
Ich würde im ersten Schritt schon mal raten, setzt euch damit auseinander. In der Ausbildung in der Schweiz kommt dieses Thema fast nicht vor. Man streift es so am Rande. Es reicht jedoch nicht. Ich finde, jede Kita hat schon ganz, ganz viel erreicht, wenn sie sich einfach mal darüber unterhalten. Oder sich doch mal Hilfe holen und das Thema mal angehen. Ich finde das, was du sagst, das gemeinsam Erarbeiten schon mal sehr, sehr wichtig, weil gerade die Sexualität und unsere Haltung dazu ganz fest von individuellen Bedürfnissen und auch unserem Elternhaus geprägt wird. Und dessen muss man sich bewusst sein. Ich kann zwar sagen, ihr nennt das ab sofort alle Penis, aber das können nun mal nicht alle umsetzen. Und da braucht es doch auch einen individuellen Spielraum für alle Beteiligten und das muss man besprechen. Und ich als Leitung muss eine klare Haltung haben dazu, was ist für mich ein möglicher Spielraum und wo kann ich es auch nicht akzeptieren. Das muss besprochen werden, das muss auf den Tisch. Und dann finde ich es sehr wichtig, dass es eben auch schriftlich konzeptionalisiert wird und dann auch den Eltern weitergegeben werden kann. Also dass man an einer Kita-Besichtigung sagt, hey, wir haben dieses Konzept und so arbeiten wir. Wie ich das mit jedem anderen Konzept auch mache, ich erkläre den Eltern ja auch, wie wir Aktivitäten gestalten. Ich erkläre den Eltern auch, auf was wir schauen in der Ernährung. Also kann ich den Eltern auch genauso wichtig erklären, wie sieht das bei uns aus in der Sexualpädagogik.
Dass sich die Leute da auch authentisch und bestärkt darin fühlen, dass sie auch einen Umgang damit finden, und sich aber selbst auch nicht überfordern. Ne? Ich denke, das ist auch immer aus unserer Sichtweise als Sexualpädagogin, haben wir ja, wir sprechen sehr oft über diese Themen und sind uns das so gewohnt und andere Menschen fühlen sich da so unwohl und da finde ich sehr wichtig, was du da angesprochen hast, diese Sensibilisierung und auch diese Möglichkeit, alle mit ins Boot zu nehmen. Mhm. Gab es da vielleicht auch trotzdem mal ein paar Fragen, Unsicherheiten beim Personal, also jetzt konkret bei euch, die du dann aufgegriffen hast, die ihr dann gemeinsam eben erarbeitet habt, eben vielleicht gerade, wenn es um Thema Sprache geht, Begrifflichkeiten oder bei anderen, wenn es um vielleicht auch die Themen anbelangt, wie gehen wir dann auch mit Übergrifflichkeiten um oder so, wie handhaben wir das? Genau, was gab es da für Struggles auch vielleicht? Mhm.
Am meisten Unsicherheiten und Fragen bei meinem Personal wie auch bei Personal von anderen Kitas, in denen ich schon Vorträge halten durfte oder die ich begleiten durfte bei der Entwicklung eines Konzeptes, ist tatsächlich die Selbstbefriedigung bei Kindern. Da merke ich, das löst Unsicherheiten aus, aber auch immer nur, weil wir geprägt sind von unserer Erwachsenensexualität, es uns nicht immer gelingt, oder wir es auch einfach nicht wissen, dass die kindliche Sexualität etwas völlig anderes ist als unsere erwachsene Sexualität. Wir interpretieren in dieses Verhalten sehr viel hinein. Und es gibt nun mal sehr, sehr, sehr wenig Bücher zu diesem Thema. Also wenn du wissen willst, wie du einen neuen Brei kochen kannst, wenn du wissen willst, wie dein Kind besser einschlafen kann oder durchschlafen kann, gehst du in die Buchhandlung, du holst dir zwischen 100.000 Bücher, kannst du dir noch 5 aussuchen und dann bist du immer noch sehr gut eingedeckt. Aber zum Thema, hey, was mache ich denn, wenn mein Kind sich befriedigt, was mache ich denn, wenn mein Kind in der Öffentlichkeit sich ausziehen will, dazu findest du fast keine Fachbücher und schon fast gar keine richtig guten Fachbücher. Ich denke, das sind so die Themen, die dann auch Scham bei uns auslösen und das macht es dann schwierig. Da brauchen wir eine Aufklärung auch für uns.
Das geht manchmal leider dann auch sehr negativ durch die Presse, wenn zum Beispiel, ich habe auch schon Beiträge gelesen, irgendwie in Deutschland, so, ja, es gibt jetzt Masturbationszimmer in den Kitas und so richtig, eben das ist eigentlich der falsche Weg oder solche, du hast es ausgesprochen und gesagt, eben das ist ein heikles Thema, da muss man die Kinder auch schützen, zum Teil auch vor sich selbst, dass sie eben nicht andere damit oder das ist dann wie nicht der richtige Ort dafür, obwohl es natürlich eine Strategie ist, eben eine Einschlafstrategie oder eine Beruhigungsstrategie, Emotionsregulationsstrategie des Kindes. Und trotzdem wird das dann manchmal umgekehrt im Sinne von, ja, und das Personal reagiert dann nicht richtig darauf, dass das leider eben sehr negativ durch die Presse geht. Wie habt ihr es geschafft, auch, weil ich spreche jetzt noch die nächste Bezugsgruppe an, die ja wichtig ist, wie habt ihr das kommuniziert mit den Eltern? Wie seid ihr da vorgegangen? Weil das ist ja auch immer eine Knacknuss. Wie wird das transportiert auch, dass sich die Eltern dann sicher fühlen, ah, okay, ja, mein Kind, wenn sich das mal auszieht, okay, ist ja so, das ist ja auch kindliches, normales Entwicklungsverhalten, aber eben, was ist, wenn sie sich mal auch berührt und vielleicht auch da vielleicht grenzwertiges Verhalten zeigt, wie dann damit umgegangen wird?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ganz einfach reicht, wenn wir sprechen, auch die Eltern finden kein Buch zu diesem Thema. Auch die Eltern sind groß geworden wie wir, mit Tabuthemen oder mit Erwartungshaltungen von zu Hause, die nun mal sehr unterschiedlich sind. Ich habe immer gute Erfahrungen gemacht, damit den Eltern einfach mal darzulegen, was ich denn in meiner Ausbildung gelernt habe. Schon alleine, dass die erwachsene Sexualität und die kindliche Sexualität nicht das gleiche ist, dass es nicht verglichen werden kann, dass keine Rückschlüsse gezogen werden können vom einen Punkt auf den anderen Punkt. Das führt zu so vielen Aha-Erlebnissen, dass das Thema dann meist ganz anders angeschaut werden kann und zusammen besprochen werden kann, weil ja auch das Wort der Sexualpädagogik meines Erachtens ganz schlecht gewählt wird. Es geht nicht um Sex oder Sex ist so ein kleiner Teil in dieser Sexualpädagogik, da gehört so viel mehr hinein und das vergisst man oft oder man ist geprägt durch dieses Wort. Und wenn ich das erkläre, dann funktioniert das meistens tiptop, dass ich erkläre, hey, das sind Beruhigungsstrategien, hey, es ist eine Einschlafstrategie, hey, dein Kind reguliert seine Emotionen, dann sprechen wir auf einem ganz anderen, ja, nennen wir das auf einer ganz anderen Basis, als wenn ich sage, wow, in der Sexualpädagogik deines Kindes, da in der Entwicklung müssen wir etwas besprechen. Da finde ich wirklich, dass das Wording einfach nicht passend ist.
Weil du hast es vorhin angesprochen, oder? Diese kindliche Sexualität und diese erwachsene Sexualität und wie wir Erwachsene mit unserem Filter, mit unseren Brillen auf die Situationen blicken und das manchmal eben auch zu in den sexuellen Kontext setzen und dem Kind eigentlich ein Verhalten anmaßen, dass es aber eigentlich gar nicht um das geht im Kern, ja. Sondern eben es geht darum, hey, ich muss mich irgendwie beruhigen können oder ich muss irgendwie versuchen einzuschlafen. Ich habe jetzt mir halt diese Technik angewöhnt, ne? Wie jemand anders vielleicht irgendwie einen Baldrian-Tee trinkt oder sowas und dann kann man gut einschlafen, ne? Eine erwachsene Person. Also ja, Strategien finden. Und das heißt, habt ihr da auch in eurem Konzept so die Kommunikation mit den Eltern da auch reingenommen, wie ihr das handhabt oder die Informationen als zu Eltern, wenn ihr jetzt zum Beispiel neue Eltern begrüßt, die jetzt ihr Kind bei euch, die Kita, gerne eingliedern möchten?
Es ist tatsächlich so, dass ich, wenn das Thema aufkommt, es bei der Eingewöhnung oder bei der Kita-Besichtigung schon erwähne und ansonsten wie aufgreife, wenn es Thema wird. Wir haben, wie wir mit Eltern sprechen oder wann wir mit Eltern sprechen, sowieso konzeptionalisiert und da machen wir keinen Unterschied zum sexualpädagogischen Konzept. Also wenn dein Kind beißt oder haut oder seine Mathematik-Hausaufgabe nicht so gut erledigen kann oder sich während dem Mittagessen selbst befriedigt, dann macht es bei uns keinen Unterschied in der Thematik. Du wirst dann angesprochen.
Du hast auch gesagt, du hast andere Kitas dabei begleitet in diesem Prozess. Ich möchte noch auf einen Punkt zu sprechen kommen. Inwiefern ist eben das Thema Sexualität in den Ausbildungen zur Fachangestelltenbetreuung präsent? Was kannst du uns da dazu sagen?
Mir fehlt in der Ausbildung als Farbe tatsächlich das Wort Sexualität. Sie schneiden das kurz an, allerdings finde ich in einer sehr veralteten Art und Weise. Sie wissen danach gar nicht, was sie in der Praxis machen können. Sie haben ein wenig theoretisches Wissen. Und gerade wenn man bedenkt, dass die Ausbildung zur FAWE auch für größere Kinder ist, wir haben noch einen Hort bei uns, da sind die Kinder bis Ende Primarschule, die stellen dann auch konkrete Fragen. Die wollen wissen, hey, wie kann ich Sex im Stehen haben? Wie funktioniert das dann überhaupt? Das wurde ich gerade erst eben gefragt. Und da fehlt mir doch das Fachwissen für die Lernenden und auch eine Austauschmöglichkeit für solche Sachen im Alltag. Das ist etwas, das wir als Betrieb aufgreifen müssen oder dürfen.
Eben auch dank Fachpersonen wie dir, die in dieser Betreuungssituation arbeiten und da sich auch eben selbst weitergebildet haben und eben dieses Know-how dann einbringen können. Also das heißt, es braucht ja wirklich auch, eben wie du gesagt hast, dieses professionelle Wissen darüber, auch über die Entwicklung der Kinder. Da denke ich auch, dass das sicher auch bei den Lernenden jetzt schon einen anderen Stellenwert erhält. Nehme ich jetzt mal an, dass sie eben bei euch auch wie ich das Rüstzeug bekommen, wie sie wirklich auch in diesen ganz konkreten, und du hast vorhin gesagt, das sind Alltagssituationen, kommt nicht einmal im Monat oder vielleicht einmal im Lehrjahr dann vor, sondern es sind Alltagssituationen, die sich da ergeben, damit sie da sich wirklich auch kompetent fühlen, damit umzugehen. Ja, was würdest du sagen, welches ist so ein bisschen abschließend deine wichtigste Message an die Eltern da draußen, deren Kids in der Kita sind, die sich auch eben Gedanken darüber machen, eben wie ihr Kind sich in der Kita verhält oder was es da antrifft, wenn es auch sexuelle Entwicklung geht. Was würdest du ihnen für eine Botschaft mitgeben oder allgemein auch den Kitas, die Leute, die in den Kitas arbeiten, weil das beschäftigt die ja auch in gleichem Maßen, wie du vorhin erwähnt hast.
Ich würde allen Eltern mitgeben, sprecht es an oder holt euch die Informationen auch für die Kita. Die Kita will, wie ihr auch, nur das Beste für euer Kind in der Zeit, in der es bei ihnen ist. Und wenn ihnen da das Fachwissen fehlt, ist das überhaupt nicht schlimm. Sie haben es nun mal nicht bekommen in der Ausbildung, aber wir können uns ja gemeinsam bilden in diesen Themen, in denen uns das Fachwissen fehlt. Also fragt nach, fragt sie. Und holt euch gemeinsam das Wissen, sprecht es an. Es ist auch dem Fachpersonal nicht unangenehm, sie wissen es nicht oder sie haben es nicht gelernt. Und gemeinsam können wir dafür die Kinder ganz, ganz vieles erreichen.
Vielen, vielen Dank, Nicole, für deine wertvollen Einblicke in deine Art von Arbeit in der Kita zum Thema Sexualerziehung oder sexuelle Bildung auch und sexuelle Entwicklung begleiten von Kindern in dieser Altersgruppe. Ich finde, du hast uns sehr spannende Einblicke geliefert und Themen angesprochen, die vielleicht auch diejenigen, die zuhören, vielleicht auch Mut machen, indem sie sagen, oh ja, jetzt frage ich doch mal nach, wenn ich das nächste Mal mein Kind bei der Kita abhole, wie das so ausschaut. Oder vielleicht gibt es mal einen Elterninformationsanlass dazu. Herzlichen Dank für das Gespräch und dass du im Podcast bei mir warst. Und ich danke auch euch, dass ihr bei dieser Folge dabei wart und zugehört habt. Wenn du magst, würde ich mich natürlich freuen, wenn du ein nächstes Mal wieder dabei bist zu einer nächsten Folge von Altersgerecht aufklären. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und deinen FreundInnen mit Kindern davon erzählst und auch andere interessierten Eltern von Preteens oder Teenagern weiterleitest. Sie freuen sich bestimmt auch über Unterstützung bei diesem spicy Thema. Sexquisite Grüße und wir hören uns!